Unser Körper ist von der Evolution schon ausgestattet mit eigenen Cannabinoiden.
Also von daher haben wir wirklich ein System im Körper, was sehr allumfassend sein kann.
Beim Inhalativen haben wir so eine Bioverfügbarkeit von 10-56%. Wenn wir auch den Bestandteil der Terpene in den Extrakten noch deutlich erhöhen können und vielleicht zu 90% das Profil der Pflanze abbilden können, das wäre schon echt ein Highlight.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grünhorn Academy Podcasts. Mein Name ist Nadine Herwig, ich bin die Leiterin der Grünhorn Academy und in dieser Folge geht es um ein Thema, das viele interessiert, aber noch immer von Mythen und Halbwissen umgeben ist. THC und CBD, was man wirklich wissen muss. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen THC und CBD? Wie wirken sie auf unseren Körper? In dieser Folge wollen wir, unser pharmazeutisch-technischer Assistent Hans und ich, aufklären, mit Vorurteilen aufräumen und Ihnen die wichtigsten Fakten zu beiden Inhaltsstoffen an die Hand geben. Ob Sie bereits Erfahrung mit Cannabisprodukten haben oder einfach neugierig sind, was Cannabistherapie bedeutet und was sie kann, hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn von Cannabis die Rede ist, denken viele Menschen sofort ans Kiffen, an den Rauschzustand bzw. dieses typische High-Sein. Wir wollen heute mal etwas Licht ins Dunkle bringen und aufklären, was es damit auf sich hat und vor allem, was das Ganze dann auch mit medizinischer Anwendung zu tun hat. Doch als erstes erstmal, hallo Hans, ich freue mich sehr, dass du mich heute bei diesem auch wichtigen Thema unterstützt.
Hallo.
Zuallererst, kannst du uns bitte einmal durch die wichtigsten Inhaltsstoffe der Cannabispflanze führen und vielleicht auch die Frage klären, Cannabis, was kann das eigentlich und warum hat es eine Wirkung bei uns Menschen?
Ja, gerne. Erstmal vorneweg, bevor wir auf die Hauptinhaltsstoffe des Cannabis kommen, ist ja erstmal wichtig zu erörtern, warum wirkt das überhaupt bei uns im Körper, ne? Und unser Körper ist von der Evolution schon ausgestattet mit eigenen Cannabinoiden, also die produziert er selbst. Und damit die auch wirken, braucht er ja auch bestimmte Rezeptoren im Körper. CB1, CB2-Rezeptor, ne, in unterschiedlicher Verteilung. Und die Cannabinoide, ob körpereigen oder aus der Cannabispflanze, sind fast die einzigen Stoffe, die dort mit andocken können. Und das kann man sich so vorstellen wie eine Steckdose, die nur einen bestimmten Stecker immer aufnehmen kann. Ne? Also da ist die Form, bildlich gesprochen, sehr, sehr wichtig. Damit THC und CBD, also die Hauptcannabinoide der Cannabispflanze, dort überhaupt andocken können, die diese Form dann auch nachbilden.
Ich glaube, THC und CBD sind ja auch so die Cannabinoide, die die meisten Leute kennen, gerade auch das THC. Dazu gibt es auch die meiste Forschung, muss man ja sagen, in den letzten Jahren. Kannst du uns einmal zu Beginn nochmal deutlich machen, was ist das eine, was ist das andere und natürlich die große Gretchenfrage, was ist der Unterschied?
Also die Gretchenfrage gleich vorweg, ne, der große Unterschied ist einmal der chemische Aufbau. Und aufgrund des chemischen Aufbaus haben wir auch dann noch zwei unterschiedliche Wirkungen im Körper. Ne? Wir haben das THC, wie schon angesprochen, was dann hauptsächlich den CB1-Rezeptor aktiviert, der im größten Teil im Gehirn vorkommt und dort seine Wirkung entfaltet und so auch für diesen Rauschzustand verantwortlich ist, auch die Euphorie oder Angst. Ne? Und CBD bindet nur in geringem Maß an CB1-Rezeptor, primär eine CB2-Rezeptor, den man so in der Peripherie, sagt man immer, findet, bedeutet, dass das alles hinter der oder unterhalb der Schultern, sage ich mal, stattfindet, wie an Immunzellen und dort die Wirkungen hervorruft.
Das heißt, um ja gleich den Kreis nochmal zu schließen zu meiner Eingangsfrage, dieser typische Rauschzustand, dieses High-Sein, wird also ausschließlich vom THC verursacht.
Genau, CBD hat keine psychoaktive Wirkung und wird nur vom THC verursacht.
Okay, also lässt sich ja jetzt schon mal festhalten, dass THC und CBD keinesfalls das gleiche sind und somit auch sehr unterschiedliche Effekte im Körper hervorrufen können. Bringt uns natürlich direkt zu der Frage, wie ist das denn mit der Wirkung? Das heißt, für welche therapeutische Zwecke können denn THC und CBD zum Einsatz kommen?
Beide Stoffe eignen sich auch wunderbar für die Einzeltherapie, aber beim Cannabis sprechen wir ja erstmal immer von der Gesamtheit. Ne? So kann zum Beispiel THC hat eine sehr gut schmerzlindernde Wirkung. Und in Ergänzung mit dem CBD, wenn es zum Beispiel eine entzündliche Erkrankung ist, hat das CBD eine sehr gut also entzündungshemmende Wirkung. Und so können die gemeinsam sehr gut wirken und an zwei Angriffsstellen quasi die Schmerzen dann auch lindern. Einmal durch die Schmerzlinderung und die Entzündungshemmung.
Jetzt ist ja Cannabis ein pflanzliches Arzneimittel. Das heißt, wenn man das immer vergleichen würde, zum Beispiel mit anderen Schmerzmitteln wie dem Ibuprofen, Paracetamol, da sind wir es gewohnt, dass wir die Tablette einnehmen, dann hat man eine Schmerzlinderung, teilweise sehr, sehr schnell. Wie ist das denn mit dieser Aufnahme von den Cannabinoiden beziehungsweise auch der Verstoffwechslung? Was gibt es denn da vielleicht für Besonderheiten?
Also je nachdem, wie man es aufnimmt, hat man einen schnellen Wirkeintritt und eine kurze Wirkdauer oder einen langsamen Wirkeintritt und eine etwas längere. Alles, was so erstmal durch den Magen-Darm-Trakt muss, muss erst an der Leber vorbei. Das bedeutet, es wird in der Leber verstoffwechselt, aber die Einnahmemenge ist nicht das, was im Blut ankommt, weil die Leber auch schon einen Teil der Aufnahmemenge wieder ausscheidet, ne? Und somit hat man einen geringeren Ertrag dann. Inhalativ über die Lunge ist die Barriere zum Blut sehr, sehr kurz. Ne? Man hat einen Wirkeintritt innerhalb von wenigen Minuten, aber hier wirkt dann auch das THC nur 2 bis 3 Stunden. Im Gegensatz dazu, die orale Einnahme, da kann es auch mal von 30 bis 90 Minuten dauern, bis die Wirkung da ist, aber man kann die auch 4 bis 8 Stunden erfahren, dann die Wirkung.
Und nur um das vielleicht an der Stelle auch nochmal deutlich zu machen, also über die Lunge hattest du gesagt, die Aufnahme, da sprechen wir also von allen inhalativen Anwendungen, hauptsächlich natürlich über den Verdampfer, oral, all das, was geschluckt wird,
Genau.
egal ob es jetzt die Extrakte sind oder eine Kapsel. Wie ist es denn so mit anderen Anwendungsformen? Also es gibt ja schon noch so ein bisschen Zukunftsaussichten, das sind natürlich alles Dinge, die mitunter noch nicht so verfügbar sind. Nichtsdestotrotz spielen sie natürlich eine Rolle. Ich denke vor allen Dingen so an den Bereich der Zäpfchen, der immer wieder da mal irgendwo aufkommt oder auch eine Creme. Gerade wenn man im Supermarkt oder vielleicht eher in einer gut sortierten Drogerie vorbeikommt, gibt es ja mitunter auch schon die CBD-Cremes. Wie ist es denn da mit der Aufnahme?
Genau, also wie du angesprochen hast, schon die Zäpfchen oder auch die Ovula, was dann der vaginale Part wären, kommen auch in den letzten Monaten sehr häufig oder häufiger wieder vor. Hier haben wir auch den Vorteil, dass die Leber zu einem Teil mit einbezogen wird in die Verstoffwechslung, so also ein höherer Ertrag im Blut ankommt und auch der Wirkeintritt ist deutlich schneller als beim Oralen. Ne? Langsamer als bei Inhalativ, aber schneller als bei Oral. Ne? Bei den topischen Anwendungen gibt es ja auch schon von einigen Marken und auch, wie du gesagt hast, in den Drogerien die CBD-Cremes, THC-Cremes. Wie weit hier der Stand der Dinge ist, kann ich noch nicht sagen. Mir kam jetzt erstmal noch keine unter. Aber hier ist die Wirkung dann meist lokal begrenzt. Ne? Häufig verwenden sie Patienten für rheumatoide Arthritis, ne, wenn so die Gelenke schmerzen. Aber es gab auch schon Patienten, die sie gut bei Neurodermitis zum Beispiel eingesetzt haben, um einfach die Entzündung dort lokal zu bekämpfen.
Jetzt hast du öfter von dem gesprochen, was im Blut wirklich ankommt. Hast du vielleicht mal eine Zahl für uns, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wenn man das mal vergleicht, inhalativ, also über die Lunge oder über den Magen-Darm-Trakt, wenn man sie schluckt, was ist denn so ungefähr das, was man erwarten kann? Es ist immer schwer, dort harte Zahlen zu nennen, aber in welchem Bereich befinden wir uns denn ungefähr, gemessen an dem, was man an THC oder CBD aufnimmt und das, was wirklich ankommt?
Also da sprechen wir immer von der Bioverfügbarkeit und das ist ein riesiges Fenster, weil es immer auf den Organismus des Patienten ankommt. Ne? Wie aktiv ist die Leber in der Ausscheidung, zum Beispiel bei der oralen Einnahme, oder auch wie sind dort die Inhalationsgegebenheiten beim Patienten? Ne? Und beim Inhalativen haben wir so eine Bioverfügbarkeit von 10 bis 56%, also tatsächlich ein sehr großes Fenster, wo wir drin liegen können. Wie viel dann letztlich beim Patienten ankommt, ne? Und bei der oralen Einnahme haben wir 5 bis 20%. Bei der oralen Einnahme haben wir aber dann auch nochmal den Unterschied, dass dort nicht das Delta-9-THC wie beim Inhalativen wirkt. Wir haben inhalativ und oral zwei verschiedene Wirkformen. Beim Oralen wird das Delta-9-THC in der Leber zu einer anderen Wirkform umgebaut. Und hieraus resultiert dann auch mitunter die längere Wirksamkeit.
Okay, also kann man nicht unbedingt sagen, dass das Orale schlechter wäre, weil es jetzt per se erstmal eine geringere Bioverfügbarkeit offensichtlich hat, sondern es ist wirklich einfach ein komplett anderer Stoffwechselweg, der vermutlich ja auch erklärt, warum so ein Wechsel aus einer inhalativen Anwendung in eine orale Anwendung gar nicht so einfach ist, beziehungsweise man nicht einfach sagen kann, man bezieht die inhalative Dosierung direkt auf eine orale und kann so direkt mit seiner Dosierung weitermachen.
Nee, das ist leider wirklich nur schwer möglich, ne? Einfach aufgrund der großen Fenster bei der Bioverfügbarkeit. Einmal inhalativ, das sind 46%, ne? Und auch oral sind es 15%, aber eine Umrechnung von ich verdampfe ein halbes Gramm am Tag zu wie viel muss ich dann oral einnehmen, ist leider nicht möglich, weil zu viele Variablen da mitspielen.
Ja. Ich würde noch auf eine Besonderheit letztlich nicht nur von Cannabis, sondern ich glaube, das trifft auf viele pflanzliche Arzneimittel zu, aber vielleicht dann doch auch in unserer Anwendung. Beim Cannabis ist es ja so, dass wir es eigentlich mit einem Wirkstoff gemischt zu tun haben, muss man ja sagen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was da das Besondere ist? Auch ein Begriff, der ja sehr oft fällt, dieser Entourage-Effekt. Was bedeutet das denn?
Es bedeutet einfach nur, dass alle Bestandteile der Cannabispflanze zur Wirkung kommen. Das hatte ich im Vorhergehen schon mal kurz angesprochen. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Arthrose hätte, ne, dann bin ich auf der Suche nach einer Schmerzlinderung im einen, weil die Schmerzen machen mir das Leben schwer, aber die Schmerzen sind bedingt durch die Entzündung des betroffenen Gelenks, ne, sagen wir einfach Knie. Und ich kann hier einmal zum Beispiel entweder mit einer Blüte oder einem Extrakt arbeiten, mit einem zum Beispiel 10-10. Und hier habe ich THC, habe ich CBD. THC, sehr gute schmerzlindernde Eigenschaften, reduziert erstmal erhöht meine Leistungsfähigkeit, reduziert den Schmerz, ne, und treibt einfach den Lebensapparat weiter an. Und dann habe ich noch CBD, hat auch schmerzlindernde Eigenschaften, aber sehr gut hier die antientzündlichen Eigenschaften, die quasi das THC unterstützen, um einfach meine Lebensqualität deutlich weiter verbessern, die Schmerzen mitunter deutlich verbessern und so einfach die Gesamtheit beider Cannabinoide zur Wirkung kommen.
Eines der ersten Präparate, was ja 2017 als Cannabis, als Medizin in Deutschland zugelassen wurde, auch mit auf den Markt kam oder verfügbar war, war ja das Dronabinol. Dronabinol, muss man sagen, ist ein halbsynthetisches THC-Präparat. Wie würdest du das einschätzen mit der ganzen Entwicklung aus den letzten Jahren, was es heutzutage gibt? Ist das Dronabinol immer noch, oder es gibt es ja immer noch, hat auch seine Daseinsberechtigung, gar keine Frage. Aber wie würdest du das heute einschätzen im Vergleich zu beispielsweise einem Vollspektrum-Extrakt, was es ja auch gibt?
Also, wie du gesagt hast, Dronabinol hat erstmal wirklich eine Lanze gebrochen für das Medikament Cannabis oder cannabishaltige Arzneimittel, ne? Dadurch, dass es eine isolierte Form des Delta-9-THCs ist, haben wir hier natürlich ein einspuriges Wirkspektrum, ne? Es wurden viele Studien gemacht, die Wirkung wurde gleich beschrieben, ne? Hier haben wir auch die wunderbare antinozizeptive Wirkung, also schmerzlindernde Wirkung des THCs, dann auch wirklich bestätigt bekommen und konnten darauf bilden. Ich würde aber ein Vollspektrum-Extrakt-Kapseln, ne, oder andere Darreichsformen, die wirklich den ganzen Kosmos der Cannabisblüte abbilden, würde ich dem immer bevorzugen, weil nicht nur das CBD das THC zum Beispiel unterstützt, sondern das CBD kann auch anfängliche Nebenwirkungen beim THC und auch im Laufe der Therapie deutlich angenehmer machen, ne, so. Kriegt ein Patient, der eine eingestellte Dronabinol-Kapsel bekommt, kriegt dann stattdessen ein Vollspektrum-Extrakt, nimmt es in flüssiger Form ein und hat mitunter nicht so die häufigen Nebenwirkungen, die der Anfang mit einem neuen Medikament mit sich bringt.
Das bringt uns direkt zu dem weiteren, auch sehr, sehr wichtigen Punkt, den Risiken und Nebenwirkungen, wie es immer so schön auch in der Werbung heißt. Ich hatte es ja schon gesagt, Cannabis regulatorisch ganz klar auch ein pflanzliches Arzneimittel. So wie alle Arzneimittel kann natürlich auch Cannabis Risiken und Nebenwirkungen haben. Welche siehst du denn da am häufigsten, beziehungsweise worauf sollte bei der Einnahme geachtet werden?
Also bei Patienten, die anfangs beginnen, kommt es halt häufig zur Mundtrockenheit, ne? Angst, Unruhe, Panik, um erstmal aufs THC zu kommen. Dann auch Desorientierung, deutliche Appetitsteigerung. Und für Kreislaufpatienten immer wichtig ist auch die Tachykardie, also der schnelle Herzschlag, mit zu erwähnen, dass man dort wirklich sehr vorsichtig rangeht, ne? Es gibt immer das Mantra, start low, go slow. Das heißt, man fängt mit so wenig wie möglich an und steigert sich dann langsam. Ne? Die langfristige Nebenwirkung des THCs ist natürlich ganz groß die Toleranzentwicklung. Ne? Dann auch kann es zu Konzentrationsschwächen im späteren Verlauf kommen. Aber auch hier sehe ich das Potenzial, dass eine langfristige Einnahme mit CBD zusammen, also eine Kombination, hier auch die langfristigen und kurzfristigen Nebenwirkungen deutlich lindert. Und das habe ich bei Patienten, die ich am Telefon habe, schon gesehen, ne, dass vor allen Dingen diese Unruhe deutlich gelindert wurde. Das ist schon, dürfte jetzt 1,5 Jahre her sein, da hatte ich mit einer Patientin gesprochen, die hat sich nach der Einnahme der Kapseln absolut nicht wohl gefühlt, war unruhig und dann hatten wir darüber gesprochen, dass sie auf ihren Arzt mal zugeht, ob sie nicht doch lieber ein ausgeglichenes Extrakt verwenden sollte. Und dann nach 2-3 Wochen dürfte es gewesen sein, hatten wir nochmal telefoniert. Und da hat sie dann, war sie heilfroh, dass einfach diese Nervosität, diese innere Unruhe, die sie da verspürt hat nach der Einnahme, dass die deutlich gelindert war zum Beispiel.
Okay, also bleibt festzuhalten, langsam eindosieren, eher vorsichtig, wohl aber natürlich geduldig dort bleiben, das weiter fortgehen auf dem Weg und ja, dann einfach schauen und gerade diese kombinierten Präparate, sprich kombinierten Wirkstoffe mit THC und CBD, die du angesprochen hast, da in guter ärztlicher Begleitung. Ein anderes Thema, auf das ich noch ganz kurz eingehen möchte, weil es auch immer wieder in den Medien präsent ist, sind die synthetischen Cannabinoide, beziehungsweise natürlich all das, was, ich nenne es jetzt einfach mal groß, aus dem Labor entstammt und nicht wirklich aus der Pflanze. Wie ist das denn oder was hast du da so für Erfahrungen, für Einschätzungen? Was kann das für Auswirkungen haben und ja, wie sollte man sich da entsprechend verhalten?
Also wie man sich entsprechend verhalten sollte, man sollte sie nicht verwenden, ne? Weil man nie weiß, was das Ende dann bringt. Ne? Vor allen Dingen synthetisch, man weiß nicht, woher es kommt am Ende, man weiß nicht, was drin ist. Ne? Und die zum Beispiel beim THC und CBD, die chemische Zusammensetzung ist nicht groß anders. Also die sehen schon sehr ähnlich aus, aber die Wirkung ist halt immens. Ne? Und auch so zum Beispiel das Cannabinoid Spice, was mal vor ein paar Jahren auf dem Markt war, ne, hat ja durchaus gravierende Nebenwirkungen mitgebracht. Und solange es nicht aus einem kontrollierten Umfeld kommt, sind die tatsächlich abzulehnen und auch sehe ich da nur wenig Möglichkeit für eine medizinische Verwendung.
Ja, man, es ist wie immer, man weiß nicht, was drin ist und erst recht weiß man natürlich nicht, ob das drin ist, was draufsteht.
Es gab vor ein paar Jahren auch einen Versuch mit einem CB1-Blocker, also der blockiert die Erregung des Cannabinoid-Rezeptor Nummer 1. Und das war zur Gewichtsreduktion angesetzt, aber nach langer Einnahme haben die Patienten über suizidale Gedanken berichtet. Und aus dem Grund wurde dann auch das Produkt vom Markt genommen. Und allein da, ne, also man muss sich nur den Sektor der Pharmazeutika angucken und sieht dann, dass einfach, auch wenn es lange durchs Labor gezogen wurde und viele Studien gemacht wurde, es kann immer noch Negatives auffallen nach längerer Zeit, auch auf dem Markt schon. Ne? Und das ist halt, das Risiko hat man bei den Freizeit oder in der Freizeit hergestellten Cannabinoiden deutlich mehr noch.
Ich glaube, das schließt auch gut an den Punkt an mit dem Endocannabinoid-System. Wenn man sich mal vor Augen hält, was das eigentlich als Hormonsystem im Körper macht, ist es an so vielen Prozessen beteiligt und ganz groß dort natürlich auch bei allem, was so Stimmung und Stress betrifft. Also von daher haben wir wirklich ein System im Körper, was sehr allumfassend sein kann, bei weitem nicht nur Schmerzen oder Entzündung. Und das macht sicherlich auch so ein bisschen das Besondere an der Cannabistherapie aus. Ein immer noch präsentes Thema, auf das ich zum Ende gerne noch kommen würde und das ich auch in einer meiner letzten Folgen zusammen mit dem Dr. Gravide besprochen hatte, ist die Besonderheit von medizinischem Cannabis, dass es ja ohne medizinische oder ohne wissenschaftliche Evidenz verordnet wird. Das ist ja etwas, was immer noch sehr besonders ist. Für alle anderen Fertigarzneimittel, die man direkt mit Packung und Beipackzettel kaufen kann, haben wir da eine sehr, sehr gute Datenlage, die sind lang erforscht. Das ist etwas, was im Cannabis fehlt, was wir uns sehr wünschen, wo man natürlich aber auch sagen muss, ob wir das in den nächsten Jahren erreichen. Man kann es hoffen, aber es wird doch schwierig werden. Wie siehst du das und wie kann man Cannabis dennoch, oder ich bin ja da auch sehr positiv eigentlich immer orientiert, gerade deshalb auch als personalisierte Medizin einsetzen, und was sind denn da so die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben?
Also der Mangel an Indikationen oder an Gebieten, wo es überall eingesetzt werden kann, ist erstmal ein großer Stein, den man als Pharmazeut dann versucht, aus dem Weg zu rollen, weil es heißt immer, es kann wirken, muss aber nicht. Ne? Mhm. Aber an und für sich bedeutet das, ist das bei jedem Medikament so. Ne? Weil jeder Blutdrucksenker kann bei einem wirken, er muss aber nicht wirken. Es gibt immer diese Non-Responder, die einfach auf die Therapie nicht anschlagen. Was die Zukunftsaussichten für die personalisierte Medizin angeht, wäre es schon sehr schön zu sehen, wenn wir irgendwann Extrakte zum Beispiel haben, die in den wildesten Konzentrationen ausgegeben werden können, vor allen Dingen auch in den Verhältnissen. Ne? Hm. Und wenn wir auch den Bestandteil der Terpene in den Extrakten noch deutlich erhöhen können und vielleicht zu 90% das Profil der Pflanze abbilden können, das wäre schon echt ein Highlight, ne? Weil wir sprechen zwar heute über THC und CBD, aber auch die Terpene sind ein sehr weites Feld und ein sehr interessantes Feld, die auch einen großen Teil der Wirkung beitragen. Und was die Blüten angeht, der Markt entwickelt sich immer zu höher und mehr THC, Entschuldigung. Es wäre wirklich schön zu sehen, wieder mehr ausgeglichene Sorten, mehr CBD-dominante Sorten, ne? Und da einfach so in die Richtung zu kommen. Dann die Kombination mehrerer Darreichformen ist natürlich auch immer sehr erstrebenswert für Schmerzpatienten, für für Angstpatienten zum Beispiel, dass man zum Beispiel bei Schmerzpatienten die Extrakte und die Blüten kombiniert, auch bei den Angstpatienten. Ne? So kann man bei Schmerzpatienten einen gewissen Grundspiegel schaffen, der die Patienten die Schmerzen gut mit den Schmerzen gut umgehen lässt. Aber dann, wenn die Schmerzen zu dominant sind, dass man die schnell wirksamen Blüten verdampft und inhaliert und hier einfach diese Schmerzspitze gleich abkappen kann und davon nicht zu stark beeinträchtigt wird.
Ich glaube, das ist jetzt eindeutig geworden, dass es ganz unterschiedliche Stellschrauben noch gibt, die da durchaus zu drehen sind. Und genau diese Individualität, die man in der Therapie haben möchte, durchaus mit Cannabis möglich ist. Und wir, sei es aufgrund der Einwendungsform, aber aufgrund der Zusammensetzung, da wirklich verschiedene Möglichkeiten haben, wo jeder für sich das Richtige finden muss, natürlich auch. Ne? Sind wir wieder beim Stichwort ausprobieren. Aber einfach auch kann. Und ich denke immer, dass genau das auch die Möglichkeiten eines Rezepturarzneimittels sind, dass einfach keiner festgelegt auf das eine ist, was bei in der Studie sich als gut wirksam herausgestellt hat. Und du hast es ja gesagt, es muss nicht bei dem anderen genauso sein. Und hier haben wir einfach die Möglichkeiten, aufgrund der Vielfalt an Sorten, der Vielfalt an Präparaten, dass dort jeder für seine Bedürfnisse, für seine Symptome einfach das Richtige finden kann, um zu mehr Lebensqualität und ja einfach Beschwerdelinderung kommen kann.
Das wäre wundervoll, wenn wir da hinkommen könnten.
Hans, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Ich glaube, wir haben ja doch mit einigen Unsicherheiten nochmal aufräumen können, möglicherweise dem einen oder anderen da ein bisschen Klarheit verschaffen können. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns wieder bei Grünhorn im Büro.
Ich danke dir, Nadine, immer wieder gerne. Ne?
Mach's gut, ciao.
Mach's gut, ciao.
So, das war unser Deep Dive in die Welt von THC und CBD. Wir haben uns angeschaut, wie die beiden Wirkstoffe wirken, wo die Besonderheiten und Unterschiede liegen und worauf man achten sollte. Egal, ob Sie sich für die medizinischen Einsatzmöglichkeiten interessieren oder einfach nur besser verstehen wollen, was wirklich hinter Cannabis-Arzneimitteln steckt. Jetzt haben Sie das nötige Wissen, um mitreden zu können. Haben Sie noch Fragen oder eigene Erfahrungen, die Sie uns mitteilen wollen? Dann schreiben Sie uns gern, entweder in die Kommentare oder auch per Mail. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie eine Bewertung da oder empfehlen Sie uns gern weiter. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.